Dieser Tag ist der letzte Tag dieses Jahres. Es geht zu Ende, das Jahr. Und ich vermute mal, wir haben Schönes erlebt und Schweres erlebt, beides. Was überwiegt? Sind wir eher zufrieden mit dem, was war? Vielleicht sind wir sogar dankbar oder glücklich oder eher frustriert. Das neue Jahr beginnt morgen. Was wird es bringen? Hast du eine Ahnung? Manches, was kommt, ist ja schon klar für die Schüler, die wissen, die müssen wieder in die Schule und so. Aber vieles ist ja noch offen. Was macht dir Sorgen? Vor was hast du Angst? Oder schaust du eher hoffnungsvoll in die Zukunft? Morgen ist schon das neue Jahr da und die Zeit vergeht. Ich bin ja inzwischen auch nicht mehr der Jüngste. Ich habe so den Eindruck, die Zeit läuft immer schneller. Und nichts bleibt, wie es war. Das einzig Konstante ist der Wandel, hat mal einer gesagt. Kann man das so sagen? Stimmt das? Oder gibt es etwas, das in allem Wandel bleibt? Was bleibt, wenn alles im Fluss ist? Das sagt uns der Bibelabschnitt für diese Predigt. Ich lese aus Hebräer Kapitel 13, Vers 8 und 9. Jesus Christus ist ja immer dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Lasst euch nicht von irgendwelchen fremden Lehren mitreißen, denn durch die Gnade Gottes wird das Herz im Glauben fest, nicht durch das Befolgen von Speisegeboten, die haben noch niemanden wirklichen Nutzen gebracht. Die Gemeinde, an die dieser Brief gerichtet ist, ist eine Gemeinde in der Krise. Und wenn ich mir anschaue, mit was sie damals zu kämpfen hatten, dann staune ich, denn manches kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Eine prägende Generation der Gemeindeleiter ist abgetreten. Was früher verlässlich war, bricht weg. Die Verbindlichkeit wird geringer, der Besuch der Gottesdienste lässt nach, die Gemeinde schrumpft. Das alltägliche Leben beschäftigt und belastet die Christen mehr und mehr. Sie engagieren sich nicht mehr so stark in der Gemeinde, die Mitarbeiterdecke wird geringer. Manchen wird vieles zu viel. Sie ziehen sich aus der Gemeinde zurück ins Private. Einige wenden sich sogar von Jesus ab. Es geht rückwärts. Irrlehren verwirren die Christen. Sie sind nicht mehr in der Lage zu beurteilen, was ist Glaube und worin unterscheidet sich unser Glaube von diesen Irrlehren. Der Schreiber des Hebräerbriefs ist alarmiert und seine Sorge um die Gemeinde bewegt ihn dazu, einen langen Brief zu schreiben. Er malt der Gemeinde Jesus als den Sohn Gottes vor Augen und er sagt, Jesus ist höher als alle Engel. Er stellt der Gemeinde Jesus Christus als Priester vor Augen, der sich selber für sie geopfert hat. Er lädt ein, zu Jesus zu kommen. Jesus sitzt auf dem Thron der Gnade, schreibt er. Von diesem Thron der Gnade geht Liebe, Güte und Freundlichkeit aus. Bei ihm findet man Hilfe, sagt er. Und er spricht von Jesus, der trotz aller Veränderung der bleibt, der er ist. Jesus Christus ist ja immer derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Jesus Christus, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Mich erinnert das an eine alte Geschichte. Gott begegnet Mose in einem brennenden Dornbusch. Mose fragt Gott nach seinem Namen und Gott antwortet, ich bin der ich bin. Yahweh. Dieser Name Yahweh, dieser Chiffre, lässt sich auf verschiedene Art und Weise übersetzen. Ein Rabbi hat das einmal so getan. Übersetzt also den Namen Yahweh, ich bin der Ich gewesen und ich bin dasselbe jetzt und ich bin dasselbe in Zukunft. Gott ist Gott war und Gott wird sein. Er war vor allem Anfang und er wird auch dann noch sein, wenn nichts mehr sein wird. Gott ändert sich nicht. Er bleibt der, der er ist. Gott ist außerhalb von Raum und Zeit. Er ist der feste Punkt, auch wenn sich um ihn herum alles wandelt. Er bleibt, wenn alles im Fluss ist. Jesus Christus gestern, heute und in alle Ewigkeit. Das bedeutet, auf diesen Jesus ist Verlass. Ihm kann ich vertrauen. Er hängt sein Fähnchen nicht nach dem Wind. Was er sagt, das gilt. Es trägt. Jesus ist verlässlich. Darum kannst du auf ihn vertrauen. Worauf können wir uns in dieser schnelllebigen Zeit verlassen? Was bleibt, wenn sich alles wandelt? Unser Bibelwort sagt uns, Jesus. Er bleibt, wenn alles vergeht. Er ist da, wenn sonst keiner mehr da ist. Er bleibt an deiner und an meiner Seite. Mit ihm kannst du und ich leben, heute, morgen, im neuen Jahr und immer. Wenn sich alles ändert, was bleibt, ist Jesus. Und es bleibt noch ein zweites, sagt der Schreiber des Hebräerbriefs, es bleibt die Gnade. Denn durch die Gnade Gottes wird das Herz im Glauben fest. Was bleibt, ist die Gnade. Aber was ist Gnade? Man hört diesen Ausdruck ja immer wieder bei uns in unseren Kreisen, aber ich habe den Eindruck, wir wissen gar nicht so recht, was damit gemeint ist. Der Begriff Gnade kommt heute in der Justiz vor. Vielleicht weiß das der eine oder andere, es ist möglich, dass man einen verurteilten Straftäter begnadigt. Begnadigung, das bedeutet, die Strafe wird verwandelt, verkürzt, erlassen oder irgendwie anders ausgestellt. Ein Straftäter kann den Antrag auf Begnadigung stellen. Das wird dann geprüft, da gibt es eine Kommission. Und das Staatsoberhaupt nimmt die Begnadigung vor. Das ist bei uns der Bundespräsident oder ein Ministerpräsident eines Landes. Eine Begnadigung ist immer auf den Einzelfall beschränkt und es gibt kein Recht auf Gnade. Es gibt kein Recht auf Gnade. Ach, wir haben Juristen, hättest du viel besser sagen können. Es gibt kein Recht auf Gnade. Gnade ist immer geschenkt. Und das ist auch in der Beziehung zu Gott der Fall. Gott ist gnädig, das heißt, er ist uns wohlgesonnen. Er hat nichts gegen uns. Wir brauchen uns vor ihm nicht zu fürchten. Sein Herz ist voller Liebe für uns. Er gönnt uns das Leben, er ist uns liebevoll zugewandt. Gott schenkt uns seine Zuneigung. Verdient haben wir das nicht. Wir haben kein Recht darauf. Und trotzdem begegnet uns Gott voller Gnade und voller Barmherzigkeit. Gott ist gnädig, das heißt, er hat uns begnadigt. Und begnadigen kann man eigentlich nur einen, wir haben es verstanden, der verurteilt ist. Und das ist jetzt ein etwas unangenehmer Gedanke. Wenn Gott uns begnadigt, dann bedeutet das, dass wir schuldig sind. Und ich meine jetzt nicht irgendein dumpfes Schuldgefühl, das ich so oft erlebe, so nach dem Motto, ich kann nichts, ich bin nichts, keiner mag mich, hat mit Schuld gar nichts zu tun, sowas. Wer so von sich denkt, der hat ein schlechtes Selbstwertgefühl. Mit Schuld Gott gegenüber hat das überhaupt nichts zu tun. Schuld ist immer konkret. Gottes Geist offenbart uns, worin wir schuldig sind. Und dann wissen wir ganz genau, das gefällt Gott nicht. Wir können unsere Schuld immer beim Namen nennen. Und darum können wir sie auch bekennen. Und wenn wir unsere Schuld bekennen, dann vergibt uns Jesus. Dann sind wir frei. Und mit einem nebulösen Gefühl, mit irgendwelcher Unklarheit oder Unsicherheit, hat das überhaupt nichts zu tun. Gott ist gnädig und er weiß um unsere Schuld. Und er weiß auch, dass wir sie nicht aus der Welt schaffen können. Weil er uns liebt, nimmt er unsere Schuld auf sich. Er lässt sich an unserer Stelle dafür zur Verantwortung ziehen. Er nimmt die Strafe auf sich und er stirbt an unserer Stelle unseren Tod. Weil Jesus Schuld gesühnt hat, ist Gott gnädig. Gott ist gnädig. Unsere Schuld ist aus dem Weg geräumt. Wir haben weder ein Recht auf Gnade, noch haben wir sie verdient. Und das ist gut so. Warum? Wenn du selber dafür sorgen musst, gut zu sein, dann wirst du dich immer fragen, genügt es? Genügt es, was ich für Gott tue? Reicht es aus oder muss ich mich noch mehr anstrengen? Und wenn du ein Gespür für die Schwere deiner Schuld hast, wenn du das, was du tun könntest, realistisch einschätzt, dann wirst du wissen, ich kann machen, was ich will, es genügt nicht. Ich kann mich noch so sehr anstrengen, es reicht nicht, ich bin hoffnungslos verloren. Wenn du für deine Schuld gerade stehen musst, dann wirst du nicht mehr froh. Wenn das aber ein anderer für dich tut, wenn Gott deine Schuld auf sich nimmt, dann hängt es nicht mehr an dir. Und dann musst du auch nicht mehr fragen, reicht es, genügt es? Denn dann weißt du, weil Gott selber handelt, ist es mehr als genug. Weil Gott selber handelt, ist mir vergeben, ich bin frei, ich bin begnadigt. Von Gott begnadigt zu werden, bedeutet nicht mehr auf das begrenzt zu sein, was ich selber kann, sondern auf das zu vertrauen, was Gott für mich getan hat. Wenn ich mich auf mich verlasse, bin ich verlassen. Wenn ich auf Gott vertraue, dann darf ich wissen, Gott selber hat sich für mich geopfert. Und das ist mehr als nötig. Mit ihm bin ich auf der sicheren Seite, meine Schuld ist aus der Welt geschafft, zwischen Gott und mir steht nichts mehr. Mir ist vergeben, ich bin frei. Auf das, was Gott für dich und für mich tut, kann ich mein Leben bauen. Gottes Gnade trägt. Sie wird zum stabilen Grund deines Lebens. Das Herz wird fest. Wenn alles im Fluss ist, bleibt Gottes Gnade. Was bleibt, wenn alles im Fluss ist? Was bleibt am Ende dieses Jahres? Was bleibt angesichts dessen, was vor uns liegt? Jesus bleibt. Er ist ja immer dasselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Er ist bei uns und er geht mit uns. Und was bleibt, ist die Gnade. Sie macht unser Herz fest. Wir sind begnadigt und darum können wir unbelastet in das neue Jahr starten. Und darum feiern wir auch nachher miteinander Abendmahl, damit wir unbelastet in das neue Jahr starten können. Amen. Ich möchte mit uns beten. Jesus, ich danke dir, dass du alles für uns getan hast. Ich danke dir, dass deine Gnade genügt, dass wir von ihr leben können, auch wenn wir sie uns nicht verdienen können. Sie zählt über unserem Leben. Uns ist vergeben, wir sind frei. Ich danke dir, dass wir frei und los und ledig in das neue Jahr starten können und dass du mitgehst, du, der du heute der bist, der du gestern warst und der du morgen sein wirst. Danke, dass wir so unbelastet und fröhlich das neue Jahr angehen können. Amen. So am Ende des Jahres, am Übergang zum neuen Jahr, ist es ja bei manchen so üblich, dass man so ein bisschen Bilanz zieht, ein bisschen zurückschaut, ein bisschen rausguckt. Und ich möchte das gerne mit uns tun. Ich habe so ein paar Fragen formuliert und ich würde sie gerne uns stellen. Sie sollen uns helfen, zurückzuschauen und nach vorne zu gucken. Und vielleicht manches in unserem Leben auch zu entdecken. Was hast du in diesem Jahr über Gott gelernt? Welche negativen Angewohnheiten hast du abgelegt und welche nicht? Wie hat sich deine Beziehung zu Jesus entwickelt? Ist sie enger geworden, intensiver geworden oder lockerer? Gibt es heilige Kühe, die du geschlachtet hast? Und gibt es etwas, woran du noch hängst, obwohl seine Zeit schon längst vorbei ist? Für welche Menschen bist du da? Wem hast du Gutes getan? Wem nicht? Und warum? Um welchen Verlust traust du noch heute? Warum kannst du? Warum willst du nicht loslassen? Mit welchen schweren, belastenden Gedanken deines Lebens könntest du dich neu anfreunden? Mit welchen Bereichen deines Lebens solltest du dich versöhnen? Was lief überraschend gut? Hast du Gott dafür gedankt? Welche Sorgen konntest du über Bord werfen? Hast du dich gut um dich selbst gekümmert? Vielleicht merken wir, so manches in unserem Leben auch im vergangenen Jahr war nicht so, wie es hätte sein können oder sein sollen. Und vielleicht entdecken wir, dass das auch mit Gott zu tun hat, dass das mit Schuld zu tun hat. Dann wollen wir das jetzt vor Gott aussprechen. Wir beten miteinander. Am Ende des Jahres kommen wir zu dir, lieber Vater im Himmel. Wir danken dir für die Führung, die du uns geschenkt hast und deine Begleitung im letzten Jahr, in diesem Jahr. Danke für viel Gutes, das du uns geschenkt hast und verzeih uns bitte, dass wir das so selten merken und so oft vergessen, dir dafür zu danken. Danke, dass du auch im Dunkeln und im Schweren bei uns warst und bei uns bist. Danke, dass wir niemals alleine waren und auch nie alleine sein werden. Vergib, wo wir es nicht bemerkt haben, dass du an unserer Seite stehst. Wir danken dir für viele liebe Menschen, die uns in diesem Jahr begleitet haben. Danke, dass wir auch für andere da sein konnten. Es tut uns leid, dass wir so oft nur uns selbst sehen und nur für uns selbst leben. Vergib uns, wo wir Menschen nicht wahrgenommen haben und nicht für sie da waren. Und was uns sonst noch auf dem Herzen liegt, was uns bedrückt, was uns von Jesus trennt, das bringen wir ihm in der Stille. Und auch über dem gilt, die Gnade bleibt. Vergebung ist möglich. Jesus ist an unsere Stelle für unsere Schuld gestorben. Er nimmt es weg, er wirft es in die Tiefe des Meeres, ganz weit weg, dorthin, wo wir nicht mehr hinkommen. Die Gnade bleibt. Und so spricht der Herr, der dich geschaffen hat: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Dir ist vergeben. Deine Schuld ist geklärt. Es steht nichts mehr zwischen Gott und dir. Der Weg zurück in die Arme Gottes ist frei. Komm.